Hallo, wir sind Louis, Phil und Julian von der Band Lambs & Wolves. Wir spielen einen Song namens TV Vultures. Und wir hoffen, wir sehen viele von euch am Samstag im Jazzhaus bei unserem Konzert.
It's alright, you can yawn this light. From your lungs, we will hide our ears of who you are, from who you've become. Lay your head in his arms, suck the juice from a friend. One last time, we've got to eat him right out of your hands. We watched vultures circling on TV. They will stay there, we will stay on the other side of the screens. It's alright, I found a way to wrap it all up in words. I'll learn everything by heart and read it out loud in church. Oh, the room will smell of cattle and cherry trees. When my sermon is over, we all start to believe. We watched vultures circling round the hall. They will stay there, we will stay on the other side of it all. Suck everything you want right out of your hands. The cherry trees, the swans, right out of your hands. Yearn this light from your lungs right out of your hands.
Schön, dass ihr da seid. Zwei von vier von Lambs & Wolves. Indie-Folk-Band aus Freiburg, kann man das sagen, auch wenn ihr nicht mehr in Freiburg lebt.
Wenn wir gefragt werden, sagen wir meistens doch noch immer Freiburg, weil wir wüssten auch nicht, wo sonst.
Ja, vielleicht könnt ihr euch selber auch mal vorstellen, so wie ihr heißt und was eure Rolle jeweils in der Band ist.
Ja, ich bin Luis Groß. Ich spiele die Gitarre. Und ja, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen ja, uns gefunden damals, ja, aus der Notwendigkeit raus, oder um da so ein Gig zu spielen. Und dann war das ganz, ganz minimalistisch mit Klavier, Gitarre angefangen. Und die Band ist dann ja, daraus gewachsen.
Genau, also. Der gefunden wurde, das bin ich, Julian Tröndle. Ich beziehungsweise weiß nicht, wer wen gefunden hat bei uns.
Wir haben, eigentlich genau, hast du mich
gefunden. Ich habe dich gefunden. Ja, ja, ja. Genau, und wir haben einfach, ich glaube, Lust gehabt, die Musik, die wir gerne hören, auch nochmal ein Ventil zu finden. Das Ganze. Ja, auch nochmal, ich glaube, der Anlass war, glaube ich, dass wir damals gefragt wurden von einer Band namens Catastrophe Waitress hier aus Freiburg.
Ist bekannt.
Ja, mhm. Genau. Die irgendwie kam da ein Kontakt zustande und da haben wir einen Support-Gig gespielt.
Im Rang war das?
Im Rang, ich glaube, ja. Genau. Und da haben wir dann relativ viel, die Band gab es schon mal mit ganz früher. Also quasi, der Lambs & Wolves existiert zwar als Schülerband, als Name von damals noch. Und da haben wir teilweise sogar noch ein paar Sachen von damals nochmal komplett neu arrangiert dann und haben dann aber glaube ich, das zweite Gig war dann schon komplett mit neuen Songs. Und es war auch eine große Frage, ob wir diesen Namen mitnehmen oder nicht. Aber so ein bisschen Leute kannten das noch so im Hinterkopf. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen den jetzt mit.
Was habt ihr euch denn damals dabei gedacht bei dem Bandnamen? So als Schülerband hat man ja oft noch mal so andere Ideen.
Das kann ich dir am besten will nicht mehr sagen.
Jugendlicher Leichtsinn.
Ja, es ist wirklich, es ist mittlerweile auch nur noch so eine, ja, wir hoffen, dass es so ähnlich ist wie bei Radiohead, dass man nicht mehr zu viel drüber nachdenkt. So, wenn man, dass das einfach nur noch so steht als Begriff, aber niemand mehr wirklich die Begriffe hinterfragt, ist mein Wunsch. Also ich assoziiere jetzt irgendwie nicht irgendwie damit, dass das irgendwas ist, was jetzt noch irgendwie die Band-DNA, dieser Name, ist halt irgendwie der Name.
Ja, aber ich finde das, also die Lämmer und die Wölfe, das hat ja schon was sehr so Martialisches geradezu, ne? Oder
viele hören auch halt was Religiöses raus.
Religiös oder halt so diese beiden Extreme, man könnte ja jetzt auch sagen gut, böse oder wie auch immer, ne? Brav und wild, also eben so Gegensätze, die sich ja vielleicht auch brauchen.
Ja.
Ja, also diese Personifikation mit dem Bandnamen, das wird ab und zu mal gefragt, ne? Aber das gibt es eigentlich.
Wird oft ausgespielt, so von verschiedenen Medien, wo sie sich draufsetzen. Aber wir können dazu nicht viel sagen. Das, wenn dann, ist es was sehr Unterbewusstes.
Okay, dann kommen wir jetzt mal. Nee, ich will da jetzt nicht weiter. Ich hätte jetzt noch fragen können, wer von euch sich eher als Brav-Lämmchen und ein bisschen Wolf sieht. Vielleicht ja dann auch auf der Bühne, wobei eure Musik jetzt nicht wirklich aggressiv ist.
Mhm. Auf der Bühne sind wir
alle beides.
ja, vielleicht ist das auch irgendwie, hat das vielleicht ein bisschen mit dem Genre zu tun, dass es da einfach auch viele Bilder gibt, die irgendwie im Tierbereich irgendwie stattfinden. Und dann, ja. Ich weiß nicht.
Naja, aber ich würde schon sagen, also live ist wahrscheinlich, würden uns die Leute eher auf dem Spektrum Wolf, Lamm, Richtung Lamm ansiedeln. Obwohl wir versuchen eigentlich da schon auch dagegen zu arbeiten. Dieses Softe, was unsere Musik schon auch hat, hat schon auch so einen fragilen Unterbau, hoffen wir, dass man den hört.
Ja, auf jeden Fall. Ja, reden wir gleich drüber über eure Musik und die Fragilität. Nochmal zu den Anfängen. Ich habe gelesen, dass ihr euch, glaube ich, auch viel im Swamp aufgehalten habt oder aufhaltet. Wo ich auch viel war, viele Konzerte gesehen habe, hat ein bisschen nachgelassen, liegt an mir. Ja, was sind da so eure Erinnerungen? Habt ihr Erinnerungen auch an Chico? Erinnert ihr euch an konkrete Konzerte?
Mhm. Ja, also Chico war auf jeden Fall für mich tatsächlich so eine extrem wichtige Person hier in der Stadt. Und ich glaube auch wahrscheinlich so der größte kulturelle Verlust, den die Stadt verkraften musste in der letzten Zeit. Das ist natürlich auch was sehr Subjektives, aber er hat tatsächlich es geschafft, in diesem kleinsten, auf diesem minimalen Raum da also Momente zu schaffen durch sein Booking, die tatsächlich, glaube ich, auch immer noch stark auch nachhallen so in meinem Songwriting. Also da gibt es Bands. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Band am Stage Champion, die immer gespielt hat, so ein bisschen so Kontext, so Silver Shoes, Purple Mountains, auch zwei Bands, die er sehr geliebt hat, das weiß ich. Das waren einfach so die besten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Saint Seneca war noch so eine andere Band.
Das war Saint Seneca war ganz toll, ja. Ja, wir haben uns tatsächlich sogar im Swamp zum ersten Mal gesehen.
Ich weiß nicht, ja, ich da ach, recht.
Great Lake Swimmers.
Ah ja, Konzert. Okay.
Bin ich mit Amelie hingekommen und du.
Ja.
Naja.
Ja. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, hätten wir unser erstes Konzert, also nach diesem Classic Wait for Support Gig auch im Swamp gespielt und ich glaube auch, das ist für mich, glaube ich, immer noch eines der größten Komplimente, die man, glaube ich, bekommen kann, wenn Chico eine lokale Band bei sich spielen lässt. Das macht er eigentlich nicht so oft, dass er irgendwie Freiburger Bands bei sich spielen lässt. Und das war hat dann wirklich, das war der erste Tag vom Lockdown, wo das Konzert hätte stattfinden, 19. irgendwas. Und dann hat mir am Tag selber noch angerufen, dass wir das nicht machen können.
Wie dramatisch.
Ja. Ja.
Genau, und dann wurde es halt nie wieder was, weil dann, ja, ein Jahr später, glaube ich, ist er dann gestorben.
Wo habt ihr dann sonst in Freiburg gespielt? Im Jazzhaus? Wo das ihr ja auch am 2. November, Samstag, wieder spielen werdet.
Das war jetzt nicht da, wo wir gestartet sind, ne?
Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, im Slow Club haben wir, die hatten da auch so eine Initiative.
Ist ja auch eine gute Adresse.
Ja.
Ja.
Da war diese Live-Session, haben wir da einmal gemacht, als dieses, also genau. Lockdown-Konzert.
Okay. Mhm.
Ja.
Und da, sonst war ja nichts, bis dann wieder.
Ja, also, stimmt.
Mhm. Ja.
Und dann war direkt Jazzhaus eigentlich. Ja.
Ja.
Sonst haben wir in Freiburg, also in der Formation, genau, das war ein Slow Club, diese Live-Session und dann ja, dort.
Wie würdet ihr selbst in eure Musik beschreiben? Also klar, Indie ist drin, Folk, Songwriting, auch fast schon so ein bisschen Kammermusik. Also es ist so ein ganz, jedes Instrument hat so eine extreme Bedeutung, finde ich, oder also klingt so extrem raus. Und der Text, die Stimme, dann auch eher vielleicht als fünftes Instrument oder keine Ahnung. Nicht ganz so im Vordergrund.
Ja, also ich denke, dass uns so eine, ja, so eine, ja, wie nennen wir das immer, eine Darkness, die wir irgendwie in so einen Song mit einbauen wollen, also so eine Intimität, die sich vielleicht eben auch dann so aus so einer, irgendwie mit so einem fragilen Unterbau dann auch entwickelt. Also es soll, auch wenn Ich vermute, dass es viele auch einfach vielleicht sonntags zum irgendwie Tee trinken anmachen, also im Herbstmittag, ich weiß nicht. Ja, dass da für uns schon auch ja, viel mitschwingt. Und wenn die Stimme als fünftes Instrument, also auf jeden Fall, glaube ich, vor allem Julian als Textdichter, das ist was, was dir enorm wichtig ist, ne? Dass die Texte nicht nur einfach so ja, dabei sind, sondern die ja eine tragende Rolle einnehmen eigentlich.
Das würde so ein bisschen dieses fünfte Instrument, wäre es eigentlich, könnte man theoretisch auch einfach so onomatopoetisch was machen, das wäre mir, glaube ich, schon, also ich habe, glaube ich, schon also mittlerweile fast ist mir die Texte genauso wichtig wie die Musik, so, also ist schon für mich so, also gerade so ein vielleicht auch
kommt ja auch irgendwie von deiner Tradition, oder? Also die Menschen, die du gut
genau,
findest.
Genau, also alle so amerikanischen Indie-Bands mit so ein bisschen so Folk-Einschlag, also die ganzen Leute von Track City und so, die hatten halt einfach so einen extremen Fokus auf die Lyrics und es sind auch die Leute, die ich einfach gut finde. Ich denke schon, dass es aus der Ecke kommt, ja. Genau.
Seid ihr selber auch so ernst wie eure Musik oder so melancholisch?
Ja, also wir hatten mal einen Gig in Dresden und da waren Leute im Publikum, die, also beziehungsweise der es gebucht hat, ist auch Mitglied bei der Indie-Band Garda, so eine der, finde ich, wenigen deutschen Indie-Folk-Bands, die ich so richtig, richtig gut finde. Die waren auch mal, glaube ich, mit The National, also früher The National noch unterwegs, irgendwie mal. Bin auch mit denen viel verglichen irgendwie. Und der Gitarrist oder der Sänger, ich weiß gar nicht, ich glaube der Gitarrist, kam dann nach der Show zu uns und meinte, man merkt, dass ihr eure Musik sehr ernst nimmt, aber euch nicht zu sehr oder so. Und ich fand, das war eigentlich ein großes Kompliment, irgendwie, weil es genau auch das ist, was uns auch irgendwie wichtig ist. Also es ist schon, also wir nehmen die Musik tatsächlich sehr ernst, aber es wird es nicht irgendwie, das schlägt nicht so durch, glaube ich, jetzt auf unseren Vibe im Tourbus. So, der ist schon anders. Also ich glaube, genau.
Aber dann müsst ihr euch ja vielleicht vor den Konzerten doch nochmal alle kurz sammeln und sagen, okay, wir gehen jetzt hier raus und jetzt wird es schon auch.
Nee, das ist auf Knopfdruck. Das funktioniert gut. Also wir sind, wir können, glaube ich, auch aus einer recht albernen Backstage-Situation recht schnell umschalten. Was erstaunlich, also ist, finde ich auch immer wieder. Das ist so.
Ja, ihr müsst so. Nicht dann kichern mittendrin oder guckt euch an und.
Wir machen schon auch Witze. Ja. Wir machen also die Ansagen und das finde ich wäre auch was mich mal interessieren würde, wie das aus Publikumssicht ankommt. Aber
stimmt. Das meiste ist dann, es ist gar nicht so kalkuliert, es ist dann Situationskomik.
Ja. Genau, es ist viel Situationskomik zwischen den Songs und dann wieder umschalten in so eine extreme Ernsthaftigkeit. Ich glaube, das kann auch irritieren im Publikum, aber für uns funktioniert es.
Ja, das liegt ja vielleicht auch näher beieinander, als man denkt, so Humor und Melancholie.
Ja, ja, ja. Also die besten Leute, die das können, also vor allem, wenn ich jetzt auch an Autoren denke, gar nicht so unbedingt Musiker, haben das genau kultiviert.
Also auch Musiker, wenn wir jetzt mal irgendwie David Berman Texte anschauen, das ist ja gleichzeitig extrem traurig, extrem melancholisch, aber auch dann immer
so
ein grotesker Humor fast schon, der so zum Weinen und zum Lachen gleichzeitig bringt, der so aus so einer Verzweiflung heraus geboren wird vielleicht auch.
So schlimm ist es bei uns nicht, aber ich denke schon, dass das auch immer, wenn man es auch so irgendwie, meine Lieblingsautoren, irgendwie neu, also Dennis Johnson ist für mich so ein wichtiger Autor, oder so Joy Williams habe ich jetzt neu so entdeckt, also Autoren, Kurzgeschichten, die einfach so extrem, das schon auch sehr düster sind und auch irgendwie eine existenzielle Kraft haben, aber auch wahnsinnig komisch dann, dass das schon sehr eng zusammen ist für mich auch immer schon und das eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal von Kunst ist für mich. Ja.
Ihr habt zwei Alben bisher rausgebracht. Das zweite war schon 2022, oder?
Ich glaube, ja. Das ist zweite, ja genau.
Genau, ist zumindest nicht mehr ganz frisch, wahrscheinlich seid ihr jetzt ja schon länger an...
Ist letztes Jahr rausgekommen, 23.
Genau. Okay.
Ja, wir...
Und also damit geht er jetzt dann auch hauptsächlich auf Tour?
Die Tour gab es schon zu dem Album.
Ja.
Genau.
Also wir spielen jetzt auf jeden Fall neue Songs, die wir
ganz auch nicht... Ganz neue, unveröffentlicht.
Unveröffentlichte Songs, die wir jetzt auch gar nicht alle aufnehmen. Ja, ich glaube, bei uns hat sich jetzt einfach die Songwriting-Situation auch einfach noch ein bisschen geändert durch die geografischen Umstände. Und versuchen da gerade noch so ein bisschen, ich würde sagen... wieder unseren Rhythmus zu finden. Und ja, es hat sich, glaube ich, noch nicht so angefühlt, als wären wir jetzt schon wieder bereit, ein neues, komplettes Album zu machen, hatten aber trotzdem Lust, die Zeit zu nutzen, eben dann zumindest mal ein, zwei Songs aufzunehmen, das wir jetzt dann heute und morgen in Liquid Studios machen. Ja,
also... gibt es mal erstmal so entweder... so auf jeden Fall so eine Doppelsingle, wenn es gut läuft, eine EP nächstes Jahr und dann gehen wir das Album. Also für mich ist Album auch immer, sollte nicht irgendwie so eine Sammlung von Songs sein, sondern ich bräuchte doch mal irgendwie nochmal gröber ein Konzept, was ich mir da, glaube ich, irgendwie überlegen möchte, bevor ich jetzt dann das nächste Album gehen will. Aber Songs entstehen, ja, schon.
Ja, also ich habe mir jetzt vor allem The Devil in the Orchard angehört und das ist auch die Musik, die wir heute in der Sendung vor allem hören werden. Deswegen, wenn ihr Lust habt, reden wir da trotzdem kurz noch ein bisschen drüber. Ja, der Teufel im Obstgarten, ne? Ist ja auch schon wieder wie Lambs and Wolves, ist so ein bisschen das Böse, Schreckliche im Schönen. Vielleicht ist es dann ja auch gar nicht mehr so schlimm oder vielleicht hat der Teufel ja auch durchaus sensible Eigenschaften oder verletzliche. Weil auf dem Cover sieht der ja auch sehr, also sieht man ja so einen Devil mit so einem, weiß nicht, ist das ein Ei oder was
hat er? Ein Ei.
Durchaus, ja, vulnerabel, empfindsam, auch ein bisschen traurig. Also das ist mir wieder aufgefallen, dass ihr damit zu spielen scheint.
Ja, also vor allem erstmal der Verdienst von Eric Tiet, der regelmäßig für uns die Cover macht, die auch, ja, der es immer ganz toll schafft, genau solche Ambivalenzen, glaube ich, auch herzustellen.
Genau, es ist ein Illustrator aus Berlin, den wir eigentlich, also den ich schon sehr lange kenne und der eigentlich sehr treu uns da bei unseren Ideen da unterstützt, genau. Ja, also die Motive entstehen halt also erstmal so ein. Also wenn man jetzt einen neuen Song schreibt, ist natürlich, ich glaube, viele machen das so, gibt es schon, das hast du vorher auch gemeint, dass man die Stimme erstmal als Instrument irgendwie nutzt und dann irgendwie so lautmalerisch versucht, was funktioniert auf diese Song. Und manche Begriffe bleiben halt so wie Widerhaken hängen und der Devil in the Orchard kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch irgendwas ist, was ich mal irgendwo wahrscheinlich unterstrichen habe in irgendeinem Roman oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo dieses Bild herkommt, aber es ist halt dann so eine Mischung aus irgendwelchen Fragmenten, die ich mir irgendwie als Bilder irgendwie was in mir ausgelöst haben, die ich so sammle und so diese muss ich dann zusammenbringen mit diesem erstmal lautmalerischen irgendwas, Fantasie-Englisch, was ich dann über die Songs singe. Und dann ist es aber schon so, dass dann so die Motive dann nach und nach so vernetzt werden. Also es ist schon, genau, das hat ja auch Erik dann versucht mit dem Cover, dass da diese Motive eigentlich auch auftauchen, die dann vorkommen und so, wird es dann schon ein bisschen sehr verkopft. Das checkt auch niemand mehr, aber wir haben Spaß.
Genau. Ja, du meinst ja eben, dass du eigentlich immer ein Konzept brauchst, bevor du an so ein Album rangehst und hattest du dann hier auch so ein ganz konkretes Konzept, was sich auch über die, wo sich die anderen Songs dann auch so einfügen konnten?
Ja, also es gibt dieses Devil in the Orchard, dieser so ein zweiteiliger Song, der rahmt ja das Album, also es gibt einen ersten und zweiten Teil. Es gibt auch so ein, eben schon mal so ein musikalisches Motiv, was dann quasi wieder auftaucht und das Album so rahmt. Sowas finden wir irgendwie ganz lustig, beziehungsweise interessant. Und dann sind die Lyrics das verbindende Element, würde ich sagen, dass da bestimmte Figuren und Motive sich so als zumindest paraphrasiert sich so durchziehen und man so Easter Eggs finden kann überall. Und das ist so für natürlich vollkommen für Außenstehende, glaube ich, vollkommen irrelevant, aber es ist auch sehr für uns irgendwie, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel,
was wir betreuen. Ich denke, das ist ja auch was dann so im Prozess eher entsteht. Also es war jetzt nicht so, dass wir davor gesagt haben, jetzt nochmal zum Thema Konzeptalbum, das muss jetzt dann genauso werden, sondern ich glaube, wenn dann so ein Song entsteht, dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl, so das könnte jetzt so ein Anker sein, um dem sich so irgendwie andere Dinge ranken und dann ist eben der zweite Song, der dann mit dem auch im Titel verbunden ist, ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt entstanden und dann kam ja, glaube ich, bei der Probe auf die Idee, ah, Moment mal, das ist ja irgendwie diese...
Die Melodie lässt sich auch auf die Akkordfolge spielen. Es sind einfach viele Zufälle. Ich glaube, das habe ich vorher auch irgendwie, glaube ich, das sehr ambitioniert formuliert, dass ich jetzt erst ein großes Konzept brauche. Wenn ich jetzt rückwirkend denke, hat sich das Konzept wahrscheinlich dann erst im Nachhinein als schlüssig herausgestellt. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt erstmal ein großartig irgendwie ein theoretisches Konzept entwickelt, wie so irgendwie so eine, keine Ahnung, eine avantgardistische Krautrock-Band, die da irgendwie jetzt ein politisches Thema durchprozessiert mit dem Album oder so. Nee, so, also es ist schon sehr viel intuitiver und impulsiver im Prozess. Aber irgendwie ich glaube, das ist auch das Wort Konzept in sehr allgemeinen Sinne. Also es ist halt für uns irgendwie so ein ästhetischer Rahmen, der so gesetzt wird und das kann man auch gar nicht genau beschreiben, warum jetzt dieser Song funktioniert in diesem Rahmen und dann ein anderer nicht. Ja.
So inhaltlich würde ich sagen, ist jetzt ja eher weniger ein politisches Album als dann doch nochmal so dieses persönliche, zwischenmenschliche. Ist ja dann auch wahrscheinlich während Corona entstanden, die Texte, oder? So in dem Zeitrahmen.
Ja,
gar nicht. Vor 23, doch. Corona war so die Endphase, ja. Also wo ja auch noch so ein bisschen alle eher...
Das erste Album ist schon während Corona entstanden. Mhm. Daran erinnere ich mich noch sehr genau, dass wir da eben also auch wirklich Lockdown uns Ideen hin und her
geschickt haben. Dann wäre jetzt meine Frage, das wollte ich eh fragen, wo ihr so den größten Unterschied zum ersten Album seht. Vielleicht dann eben auch gerade im Kontrast dazu, dass das erste so unter ganz anderen seltsamen Bedingungen entstanden ist. Als wart ihr dann jetzt nochmal freier und mehr in der Welt und mehr durch die Welt inspiriert.
Da würde ich fast widersprechen, oder? Ich glaube, die Songs zum ersten Album, die meisten sind noch, zumindest die wir jetzt noch gut finden, durch gemeinsames Proben entstanden und erst dann durch die Pandemie haben wir dann angefangen, das irgendwie digital zu lösen. Also da saß ich in meinem WG-Zimmer und bin dann ich weiß noch, uns ist da zu dieser Zeit das Internet ausgefallen und wir und dann konnten natürlich auch keine TechnikerInnen kommen. Und ich bin dann immer, um dir was zu schicken, über die Straße zu so einem Institut, das irgendwie noch EduRoam, also so Uni-Netzwerk hatte, und hab dir dann da die
Laptop rüber
und hab dir die Skizzen so, und dann immer morgens dann, wenn du mir aufs Handy geschrieben hast, hey, ich hab jetzt was rübergeschickt, was abgeholt, und dann das war, ich würde vielleicht sogar wagen zu behaupten, durch diesen Internetausfall, diese vielleicht unfreiwillig auch zur Kreativität gezwungen, dann einfach, weil nichts anderes zu tun, dann einfach sehr viel irgendwie damit verbracht.
Und der Unterschied vielleicht auch, also wahrscheinlich war der Prozess dann doch ähnlicher. Ich würde nur sagen, also ich will jetzt nicht irgendwie ins Private zu sehr abgleiten, aber das war schon irgendwie auch der zweite Kampf von so einem bisschen düsterem Ort. Und hat da irgendwie durchaus Dinge, die da vorkommen, die zumindest paraphrasiert, wo ich da durcharbeite für mich. Ja.
Genau. Magst du wenigstens einen Titel sagen, wo das zutrifft, einen Songtitel, wenn wir jetzt auch nicht die Geschichte besprechen?
Ich würde sagen, das findet sich quasi in jedem Song wieder. Ja, das ist schon, genau. Also schon eher aus so einem, das erste kommt mir sehr viel verspielter vor und das zweite kommt aus so einem, wo die Welt sich sehr viel enger, und das würde ich gar nicht mal so sehr an Corona festmachen, sondern es war wirklich sehr private Gründe, die mich da jetzt irgendwie auch in so einem, ich denke, dass das nächste auch wieder ein bisschen befreiter klingen wird. Mhm. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das beklemmend klingt, wie sich das teilweise dann doch auch im Songwriting für mich angefühlt hat, aber ich glaube, es wird vielleicht noch ein bisschen luftiger jetzt wieder.
Ja, also ich habe jetzt aus den Texten gar nicht unbedingt so einen roten Faden thematisch rauslesen können. Ich finde die Texte auch, sie bleiben relativ abstrakt, was ja bestimmt auch Absicht ist. Also werden jetzt nicht wie bei so einem, oft beim Songwriting und Liedermachen eben so konkrete Geschichten erzählt, wo ich einen Film ablaufen habe, sondern ja, es sind Sätze, wo sehr viel assoziiert werden kann, und aber ich auf keinen Fall jetzt Rückschlüsse so richtig ziehen kann auf das, was du in dem Moment sagen möchtest. Also noch nicht mal jetzt so ein klassisches Liebeslied habe ich da, konnte ich so richtig konkret anhand der Texte fassen. Also vielleicht A Lot Like You.
A Lot Like You ist definitiv kein Liebeslied. Ja,
What If I vielleicht, oder?
Ich würde sagen, Carry It All könnte man als Liebeslied bezeichnen. Aber ich glaube, tatsächlich setze ich mich nicht hin und sage, ich schreibe ein Liebeslied. Mhm. Beziehungsweise doch, habe ich schon mal versucht. Es ist nicht meine Stärke. Ja, vielleicht wäre das schon auch mal eine Herausforderung, dass ich mich hinter diesem Wulst an Metaphorik und Abstraktion vielleicht mal ein bisschen hervortraue. Das ist auch eine Qualität, die eben so Leute wie David Berman haben, die dann auf wirklich, beziehungsweise er hat das auch immer gemacht. Ich weiß nicht, das ist eben der Sänger von Silver Shoes, ich weiß nicht, ob die Band, was sagst, so meine Lieblingsband, der hat immer sehr, sehr abstrakte Lyrics gehabt. Und ich liebe die Alben auch sehr, und hat dann kurz vor seinem Tod dann ein sehr persönliches Album gemacht. Und da hat man so das Gefühl gehabt, dass das ein Prozess war. Vielleicht ist das bei mir auch noch irgendwie, dass ich dann irgendwann vielleicht dann mich traue, das noch. Und trotzdem, also nicht, das ist halt die hohe Kunst, dass das dann nicht zu trivial, also
natürlich nicht so tagebuchmäßig wird.
Genau, dass das irgendwie dann trotzdem noch so eine poetische Kraft hat, die dann genauso funktioniert wie in diesem abstrakten Begriffen. Es ist relativ einfach, finde ich, in so einem abstrakten Kosmos Bilder zu schaffen, die funktionieren. Also tue ich mich nicht besonders schwer so irgendwie, aber wenn das dann in so was Konkretes überführt werden soll und das trotzdem diese eine Qualität haben soll, das ist die hohe Kunst, glaube ich.
Ich glaube, Sufjan Stevens kann das auch ganz gut. Yeah. Ne? Also der
Der kann das auch gut. Der
kann gute Geschichten erzählen.
Bei ihm ist auch immer noch so dieses ganze Merkwürdige, also das ist ja auch sehr spät gekommen, auch sein Outing, wo er dann auch trotzdem gleichzeitig seine Religiosität, das ist alles total shaky bei ihm, das finde ich so super spannend. Da kann man auch sehr viel reinlesen. Mhm. Auch selbst wenn es abstrakt ist bei ihm, habe ich immer das Gefühl, das ist eigentlich ein Thema, was er die ganze Zeit behandelt.
Mhm. Und genau, ihr findet ihn ja auch gut, habe ich natürlich vorher rausgefunden. Und die auch, ich höre es auch in der Musik, unabhängig davon, also zum Beispiel bei Saltwater hatte ich ihn sofort im Ohr. Dann, jetzt fällt mir gerade ein, auf 4th of July besingt er den Tod seiner Mutter. Ihr habt einen Song drauf, der Mother heißt. Es hat natürlich nichts miteinander zu tun. Trotzdem, also besingt, ist das schon was Konkreteres, wenn es wirklich um Mutter geht? Weil dann könnte man jetzt ja denken, okay, jetzt geht es um deine Mutter. Und da geht es um Lügen in den Augen und die Gärten in den Augen. Oder ist das auch eine Metapher quasi?
Also ich meine Mutter, Gott und das, alle Begriffe, die da so auftauchen, auf diesem Abstraktionsniveau würde ich schon sagen, das bezieht sich nicht auf eine konkrete, eine der Mütter der Bandmitglieder, möchte ich gerne von mir weisen, auch an der Stelle, falls du zuhörst, Mama. Das ist aber halt, natürlich spielt man in dem Moment mit so einem, wenn jemand sagt, irgendwie, ich zähle irgendwie so, Mother, I saved some money for the weekend, I'm ready for your plans. Da passiert schon einiges an Geschichten in meinem Kopf sofort. Er springt da irgendwas an. Keine Ahnung, was da passiert. Das ist so ein bisschen so ein Irritationsmoment zu schaffen, was halt auch Berman klassischerweise, aber auch so Leute wie Dennis Johnson einfach so perfektioniert haben. Das versuche ich da halt auch so ein bisschen, aber es ist schon auch auf so ein sehr. Naja, genau. Aber das ist eben so ein Widerhaken einfach. Das Wort Mother da zu singen, ist irgendwie weird.
Mhm. Ja. Vielleicht noch über einen letzten Song. Ich weiß nicht, ob es sowas wie ein Herzstück auf dem Album gibt. Ich hätte es jetzt fast so interpretiert, Ghost's Fingers. Auf jeden Fall auch ein grandioses Video, also total berührend. Genau, vielleicht erstmal kurz zu dem Video. Die Leute sollen es sich am besten selber angucken. Das sind so historische, wahrscheinlich VHS oder 8mm.
Super 8.
Super 8 Filmschnipsel hier aus Freiburg und der Region, also wirklich zeithistorische Dokumente. Was genau, also wo habt ihr die her und was ist das? Sind das so Privataufnahmen aus eurer Verwandtschaft? Oder?
Wir hatten damals den Annie Ernaux-Film geschaut, bei dem war das, glaube ich, ne? Super Eight Years. Und da war die Idee.
Wir fanden es aber sehr ästhetisch fantastisch.
Ja, ästhetisch echt super.
Kann man nicht auch irgendwie sowas machen? Und ich weiß nicht, ich habe meinen Papa gefragt, was dann noch irgendwo auf irgendwelchen Festplatten schlummert und du hast dann jemanden, irgendwie einen Bekannten von deinem Vater oder wie ist das?
Genau, ich komme aus einem Ort namens Oberalpfen in der Nähe von Waldshut. Also es ist nicht ganz Freiburg, aber es ist schon nah dran.
Schwarzwald.
Und da habe ich über Umwege erfahren, dass eben jemand, der da auch so ein bisschen filmaffin ist, dessen Vater hat früher viele Super-8-Aufnahmen gemacht. Und er wollte die eh mal digitalisieren und hat mir dann die Sachen gegeben, die so wenig Privates zeigen, dass ich sie verwenden darf. Und da ist es halt so viel so Fasnachtsumzüge durch die Innenstadt in Waldshut und aber auch so Urlaub in Italien mit den Eltern. Content.
Die Kajo, wie sie früher aussah, noch
komplett gefahren. Anscheinend, die Kajo auch, du hast auch gesagt, dass sie drauf ist. Ich weiß gar nicht genau, welche Stelle. Ja, okay.
Es
muss eigentlich Freiburg sein, wenn eine Straßenbahn gefahren ist. Ist da eine Straßenbahn gefahren?
Ja, auf jeden Fall Autos über die...
Die Autos. Ja, das kann gut sein. Das ist
Und Männer trugen noch Hüte und Frauen noch Dauerwelle. Also so 60er Jahre wahrscheinlich, ne?
Das kommt hin, ja. Ja.
Ganz andere Welt, also irgendwie auch nostalgisch. Dann diese traurige Musik dazu. Aber auch da dachte ich, und der ist ja untertitelt, das Video ist mit den Lyrics untertitelt und es fiel mir so schwer. Ich wollte natürlich nur die ganze Zeit die Bilder angucken, die Filme und das mit diesem Text wiederum zusammenzubringen, das war schier unmöglich. Also ich musste mir den Song dann so zweimal angucken, einmal nur den Text und einmal nur die Filme. Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang für euch?
Ja, also ich glaube, der erste Impuls war schon erstmal dieses Ästhetische von diesen Super 8-Aufnahmen und der Vibe von dem Song funktioniert super zusammen. Und wir wollten ein Lyrics-Video machen, dass wir die Leute damit so ein bisschen überfordern vielleicht auch. Ist uns jetzt, das weiß nicht, gelogen, war nicht die Absicht. Es ist schon auch hier, also wenn überhaupt, ultra assoziativ, dass man die irgendwie, ist es keine, nicht die Idee, dass man die Lyrics in dem konkreten Moment jetzt mit dem Bildmaterial zusammenbringen muss. Das ist eher so, auch so ein Gefühl, ja, Nostalgie, aber es ist ja jetzt kein nostalgisches Video im Sinne von, das macht jetzt irgendwie was auf, wo man zurück will. Es ist irgendwie alles so ein bisschen so spooky. Ne? Also diese
Gesang, diese, weiß nicht, Männermusikverein.
Ja. Es ist alles so, also, und dann gibt es diese eine Szene, wo so Leibesübungen gemacht werden, auf so einem, in so einem Bergpanorama. Ja. Und ich habe da sofort, also in den USA oder so, da gibt es dann auch irgendwo so Bibelkreis oder irgendwas. Mhm. Also es ist alles sehr, also da, es ist alles so ganz, ganz, also ich werde eher beklemmt, wenn ich das Video schaue, aber trotzdem, ästhetisch finde ich es sehr reizvoll. Ja,
diese Beklemmung ist vielleicht dann der Bogen, oder? Der sich so spannt zwischen Musik und Video.
Ja, und auch wahrscheinlich auch
Text vor allem.
Und Text und Musik, dass wir da irgendwie dann doch immer so ein bisschen Irritation einbauen wollen, weil es gibt ja schon auch so diese klassischen Indie-Folk-Playlists auf Spotify, in denen wir tatsächlich manchmal auch erstaunlich gut funktionieren, aber irgendwie fühlen wir uns da jetzt nicht irgendwie geistesverwandt mit vielem, was da so läuft. Weil, ja.
Was ist denn The Golden Touch?
The Golden Touch. Your golden touch, it's not enough, singe ich, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist so irgendwie eine Erlösungsfantasie, die vielleicht dann ja eben gleich revidiert wird im Song, dass man vielleicht auf den nicht warten sollte.
Okay, ist jetzt nichts Sexuelles oder
so. Oh, okay.
Nein. Die alles entscheidende Berührung.
Ja, ja.
Da die Erlösung, naja, ist ja klar. Erlösung kann ja.
Ich würde schon sagen, dass das durchaus auch ein Thema ist in den Lyrics, denke ich. Aber jetzt nicht auch auf dem abstrakten Niveau. Aber der Golden Touch konkret habe ich jetzt noch nie so konnotiert. Aber mach damit, was für dich richtig ist.
Schön. Ja, ihr spielt live im Jazzhaus am 2. November.
Ja.
Samstag. Habt ihr denn genug Schallplatten dabei zum Verkaufen?
Große Diskussion auch auf der Tour gewesen, aber ich denke, es wird gerade noch reichen, oder? Also die letzten, wir hatten da so eine 300-Auflage haben wir gemacht und jetzt gehen
ja,
die
wahrscheinlich noch irgendwo so noch, vielleicht noch ein Pack rumstehen und wir haben jetzt aber wirklich nur noch so 12 dabei. Im Flight stehen, glaube ich, noch welche rum und auch im Plattenladen in Freiburg. Wir könnten, glaube ich, notfallmäßig die noch da wieder zurückholen und die dann im Merchstand verkaufen. Aber ich glaube, das ist vielleicht reicht es auch. Mal schauen, wie viele Leute kommen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein besonderer Abend. Es wird richtig was los sein auf der Bühne. Wir haben, glaube ich, 8 oder 9 Musiker teilweise da auf der Bühne stehen. Zum ersten Mal in Esslingen war jetzt auch schon dabei so ein pensionierter Zahntechniker hier aus der Gegend, der Rolf Arndt, der die Pedal-Steel-Gitarre spielt. Das ist dieses Instrument, wo man so ein bisschen Country-Vibes und so.
Aha, ja.
Das ist sehr besonders, finde ich, dass der mit dabei ist. Dann gibt es auch noch so andere Überraschungsauftritte, die wir noch nicht verraten. Und ein Musiker, der auch für uns Namen eröffnet, der passenderweise The Wooden Wolf heißt, mit dem wir jetzt in Colmar zusammen auch Songs geschrieben haben dieses Jahr. Von denen, aus dieser Session werden wir auch noch so ein bisschen, ist eigentlich ein anderes Bandprojekt, aber die integrieren wir auch noch ein bisschen ins Set. Also es ist ein bisschen ein großes, es hat auch was Experimentelles, der Abend, aber ich glaube, das wird sehr rund, weil wir sind jetzt auch gut eingespielt nach der Tour.
Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß, einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart, Luis und Julian von Lambs and Wolves.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.